dem Programm auf Deutsch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Zum Wochenendprogramm begrüße ich nun Markéta Kachlíková. Die mannigfaltige Alternativszene, wie man sie heute in Tschechien in verschiedensten Kunstbereichen kennt, konnte sich erst nach der politischen Wende von 1989 entfalten. Bis dahin war es für alle, die sich nicht auf dem vom Staat streng kontrollierten und ideologisch lizenzierten Mainstream-Weg bewegen wollten, extrem kompliziert. Jitka Mládková bringt einen Rückblick in die Vor- und Nachwendezeit.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 stand hierzulande alles unter strenger Kontrolle der Behörden. Wenn man als Musiker ein Konzert geben wollte, war das mit absurden Pflichten verbunden. Man musste einen Antrag stellen, anschließend die sogenannte Qualifizierungsprüfung vor einer Kommission bestehen und dabei stand auch die Einstellung zur marxistisch-leninistischen Ideologie auf dem Prüfstand. Außerdem musste man Liedtexte von einem Beamten der damaligen Konzertagentur überprüfen lassen. Von vornherein ausgeschlossen waren Liedtexte auf Englisch. Auch Künstler mit langen Haaren wurden nicht geduldet. In dieser nach 1968 entstandenen Situation passierte eine Art Wunder. Nach zweijährigen Verhandlungen mit dem Innenministerium gelang es 1971 die sogenannte Jazz-Sektion beim Musikverband zu gründen. Die Zahl ihrer Mitglieder nahm schnell zu. Mit der Jazz-Sektion arbeiteten immer mehr bildende Künstler, Fotografen, Theaterschaffende und Musiker aus der Alternativszene zusammen.
Jsme chtěli dělat muziku a divadla, výstavy bez cenzury.
Wir wollten uns der Musik und dem Theater widmen, Ausstellungen organisieren, jedoch ohne Zensur. Wir haben ganz bestimmt nichts Schlimmes gemacht.
Das sah die Staatsmacht anders, denn der Verein gab Bücher über Jazz, Rock, Philosophie, moderne Kunst oder zeitgenössisches Theater heraus und die entsprachen nicht den Zensurvorschriften. Die Jazz-Sektion rückte bald in den Blickpunkt der Geheimpolizei STB. Repressionen ließen nicht lange auf sich warten. 1984 wurde die Jazz-Sektion als eine staatsfeindliche und antisozialistische Organisation verboten. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt über 4000 Mitglieder. Zwei Jahre später wurden die Hauptaktivisten der Prager Zentrale, unter ihnen auch Česmír Huňa, zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt.
In Wirklichkeit war es ein politischer Prozess. Verurteilt wurden wir allerdings wegen eines Wirtschaftsdeliktes. Offiziell hieß das nicht genehmigte Wirtschaftstätigkeit. Auf dem Spiel standen ein paar 10.000 Kronen, einfach lächerlich. Aber auch das Gericht konnte nicht nachweisen, dass wir uns bereichert haben. Als dann unsere Leute 1987 nach und nach wieder aus dem Knast freigelassen wurden, haben wir darüber nachgedacht, was wir weitermachen wollen und unter welchem Namen. Die Tätigkeit der Jazz-Sektion war damals schon paralysiert. Im selben Jahr haben wir uns als Vorbereitungsausschuss der Organisation Unijazz deklariert. Wir haben versucht, alle Möglichkeiten der gültigen Gesetze auszunutzen, um unsere frühere Tätigkeit fortsetzen zu können.
Mit dem Wort Jazz in dem neuen Namen Unijazz wollte man zielbewusst auf die Verbundenheit mit der Internationalen Jazzföderation hinweisen, auch wenn die Tätigkeit von Unijazz weit über die Grenzen dieses Musikgenres hinausging. Bis zur Wende 1989 ist es aber nicht gelungen, die Existenz der neuen Organisation zu legalisieren. Česmír Huňa.
Vor dem November 1989 war das Regime bemüht, unsere Tätigkeit zu torpedieren. Teilweise war sie auch illegal. Wir waren bemüht, mit Hilfe unserer Mitglieder ein landesweites Vertriebsnetz aufzubauen, das unabhängig von den Telefon- und Korrespondenzkontrollen funktionierte. An verschiedenen Orten des Landes entstanden kleine Gruppen, wir nannten sie Clubs, die von uns Informationen bekamen, aber auch autonom arbeiten konnten. Es waren in der Regel jeweils ein paar Unijazz-Enthusiasten, die aber Kontakte zu weiteren Sympathisanten hatten. Es war ein gut organisiertes Netz. Beim Aufbau seiner Struktur konnten wir unsere Erfahrungen aus der Zeit der Jazz-Sektion verwerten und damit gleichzeitig auch das Risiko für unsere Mitglieder vermindern. Dieses haben eher wir im Zentrum der Organisation auf uns genommen.
Erst 1993, als das Gesetz zum Vereinswesen in Tschechien verabschiedet wurde, konnte Unijazz offiziell als Bürgerinitiative bestätigt werden. Schon seit 1990 veranstaltete sie das erste alternative Musikfestival mit dem Namen Altweibersommerfestival. 1993 aber kamen noch zwei weitere Festivals hinzu, die auch in Zukunft jedes Jahr stattfinden sollen.
Přátelé, za minutu tři čtvrtě, smrtící chvilka přichází. Meditativní country.
Unijazz kümmert sich jedoch nicht nur um die Jazzmusik, sagt die Mitarbeiterin Jana Černa.
Hledáme hudbu, která je zajímavá, která nejde prvoplánově po nějaké komerci.
Uns geht es um interessante Musik, die im Vordergrund keine kommerziellen Ziele verfolgt. Wir gehen ihren Wurzeln nach und beleuchten sie auch im Kontext von anderen Kunstbereichen. Ebenso suchen auch die Künstler, die wir ansprechen, etwas anderes als die standardmäßigen Wege.
Taky hledají něco jiného, než jsou ty standardní cesty.
Mit anderen Worten, alternative Musikkonzerte und Festivals. Eines davon ist im
In Boskovice gibt es ein fantastisches altes jüdisches Stadtviertel, das Anfang der 1990er Jahre schon zu verfallen drohte. Die Unijazz-Mitglieder aus Boskovice wollten den historisch einmaligen Stadtteil unbedingt retten und baten uns um Hilfe.
So ist
1993 in Boskovice das viertägige Festival entstanden, mit Konzertbühnen für ein breites Spektrum von Musikgenres, Ausstellungen, Theatervorstellungen oder Filmprojektionen und mehr. Der Vorsatz, die Baudenkmäler zu retten, ist geglückt. Dabei könnte Unijazz selbst gut Hilfe gebrauchen, denn das Angebot der Veranstaltungen von Unijazz wird ab kommendem Jahr kleiner. Grund dafür sind mangelnde Gelder.
Es gibt immer mehr Arbeit für die Kräfte, aber immer weniger Geld. Und das reicht eben nur für zwei Festivals.
Dafür sind die aber besondere Schmankerl. Das Festival für Feinschmecker, so bezeichnet Jana das alternative Festival in Prag. Zum Festival, das jedes Jahr im November stattfindet, kommen Musiker klangvoller Namen, wie etwa John Zorn, Saxophonist, David Thomas, der Begründer der Band Bere Ubu, die slowenische Gruppe Laibach oder der Musikavantgardist Hector Zazu. Dort findet alles seinen Platz, was zu alternativer Musik passt.
Eine Wiederholung des Kultursalons von Jitka Mladková. Die Premiere fand am 20.12.2009 statt. Und nun geht es in unserem Programm weiter. Wir senden zwar auf Deutsch, nun wenden uns aber der tschechischen Sprache zu, und zwar in der Sendereihe Tschechisch gesagt. V. Februar.
Unar
ist fast schon vorbei. Von daher ist es höchste Zeit, den Namen dieses Wintermonats etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie beim Januar und allen weiteren Monaten hat das Tschechische auch für den Februar keine Variante des lateinischen Februarius, sondern ein eigenes spezielles Wort.
Unar.
Im Unterschied zum Januar,
Leden,
bei dem wir auf den ersten Blick das Eis,
Led,
gesehen haben, ist die Bedeutung von
Unar
etwas verhüllter. Doch bei näherer Betrachtung findet man darin den Wortstamm
Nor,
der auf das Verb
Noritze,
also versinken, hinweist. Im Februar geht der Winter in der Regel zu Ende. Das Eis taut und die Eisschollen versinken im Wasser.
Noritze.
Es soll sich um einen feuchten Monat handeln, in dem der Frost nachlässt,
Mraz povoluje,
und das Tauwetter
Obleva
beginnt. Für die Natur ist aber vorzeitiges Tauwetter nicht sehr günstig, denn dadurch droht, dass der Frost im März zurückkehrt. Darauf verweisen auch einige Bauernregeln, die mit dem Februar verbunden sind. Wie etwa, ist der Februar weiß, werden die Felder stärker.
Unor bíli pole sílí.
Oder, das Wasser im Februar, es schadet dem Feld.
Únorová voda pro pole škoda.
In der Vergangenheit wurde der
Únor
in einer konkreten Bedeutung großgeschrieben. Es hing mit dem 25. Februar zusammen, dem Tag, an dem hierzulande die Kommunisten im Jahr 1948 an die Macht kamen. Man sprach dann vom
Únor
mit einem großen U bzw. vom siegreichen Februar.
Vítězný únor.
Diese Bezeichnung galt 40 Jahre lang, bis zur Wende von 1989, die nicht nur das kommunistische Regime, sondern auch den Begriff siegreicher Februar in die Geschichte verbannte. Heute hat der Februar nur noch eine Eigenart. Im Vergleich zu anderen Monaten ist er kürzer. Doch gerade an der Zahl seiner Tage erkennt man, ob wir ein Schaltjahr,
přestupný rok,
haben oder nicht. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Fast 2,5 Jahre lang war General Alois Eliáš Regierungschef im Protektorat Böhmen und Mähren, also dem von Hitler besetzten tschechischen Staat. Dann kam ihm die Gestapo auf die Schliche, er hatte den Widerstand unterstützt. Eliáš wurde am 1. Oktober 1941 in Prag zum Tode verurteilt und später auch hingerichtet. Kürzlich ist im Archiv des tschechischen Rundfunks eine Originalaufnahme des Generals aufgetaucht, die nach seiner Verhaftung gemacht wurde. Sie enthält eine erzwungene öffentliche Erklärung von Alois Eliáš. Aber das ist nicht alles. Zudem wurden rund 20 Minuten eines lockeren Gesprächs mitgeschnitten, das wohl in der Prager Gestapo-Zentrale entstand. Till Janzer über die Aufnahme und über General Alois Eliáš im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der hat mir ein Buch gegeben. Er hat mir gesagt, wollen Sie was Erotisches haben? Ich war nein.
Alois Eliáš schlacht zusammen mit seinen deutschen Verfolgern. Es ist eine verstörende Aufnahme, die sich im Archiv des tschechischen Rundfunks gefunden hat. Denn allem Anschein nach wurde sie am 3. Oktober 1941 gemacht. Also zwei Tage, nachdem der Ministerpräsident vor Gericht sein Todesurteil anhören musste. Der Zeitpunkt der Aufnahme lässt sich recht sicher aus dem Gespräch erschließen. Nicht einfach zu klären ist indes, wem die Stimmen der deutschen Muttersprachler gehören. Klar ist nur, dass mindestens ein Kommissar darunter ist. Eliáš war nach seiner Verhaftung zwei Tage am Stück verhört worden. Er wurde angeschrien, wie seine Frau vor einigen Jahren in ihren Erinnerungen geschrieben hat. Sie glaubt zudem, dass ihr Mann auch gequält wurde. Mit diesem Wissen muss man die folgende Bemerkung des Kommissars mit dem pfälzischen Akzent hören.
Ich hatte den Eindruck, wir haben uns sehr gut unterhalten.
So den ersten Tag haben Sie das Auge gemacht.
Wer ist dieser Mann, der im Wissen um seinen sicheren Tod auch noch gute Laune vorschützen kann? Alois Iljasch wurde am 29. September 1890, also vor fast genau 120 Jahren, in Prag geboren. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er in den tschechoslowakischen Legionen gegen die Habsburger Monarchie. In der Zwischenkriegszeit steigt er bis in den Generalstab der Armee auf. Nach dem Münchner Abkommen 1938 übernimmt Iljasch erstmals politische Funktion. Beim Einmarsch der Wehrmacht in Prag am 15. März 1939 ist er Verkehrsminister. Als die Regierung stürzt, wird er zum Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Das Amt nimmt er an, doch zugleich engagiert er sich im Widerstand. Er hilft, die Widerstandsgruppe Obrana Naroda, zu Deutsch Volksabwehr, aufzubauen. Er hat Kontakt zur Exilregierung von Edward Beneš. Die Gestapo aber kommt ihm auf die Schliche.
Důkazů proti Iljášovi bylo poměrně dostatek.
Es gab ziemlich ausreichend Beweise gegen Iljasch mindestens seit 1940, als wegen sozusagen dem Leichtsinn eines Vertreters des Nationalausschusses in Paris der Gestapo einige Schriftstücke in die Hände fielen. Aus den Schriftstücken ging hervor, dass Iljasch mit dem Widerstand im Ausland im Kontakt steht und mit den Nazis ein doppeltes Spiel spielt.
Z níž bylo patrné, že Iljasch je v kontaktu se zahraničním odbojem a že tedy s nacisty hraje dvojí hru.
So der Militärhistoriker Eduard Stechlik gegenüber dem tschechischen Rundfunk. Warum General Iljasch das doppelte Spiel riskierte, wird unter anderem aus einer schriftlichen Mitteilung vom September 1941 klar.
Wir versuchen wenigstens, die heutige Form der Regierung aufrechtzuerhalten, da wir dies für günstiger für das Volk halten, als wenn wir durch eine germanophile oder rein deutsche Regierung ersetzt würden.
Am 27. September 1941 jedoch wurde Alois Iljasch von der Gestapo verhaftet. Dies geschah zeitgleich mit der Ausrufung des Standrechts im Protektorat Böhmen und Mähren und der Ankunft des neuen stellvertretenden Reichsprotektors Reinhard Heydrich in Prag. Der tschechische Regierungschef wurde in das Palais Petschek gebracht, die Gestapo-Zentrale in Prag. 2 Tage lang dauerte das Verhör. Aus den Quellen wird ersichtlich, dass Iljasch den Ermittlern im Grunde nur das gestanden hat, was die Deutschen ohnehin schon wussten. Konkrete Namen von Widerstandskämpfern soll er nicht verraten haben. Bereits am 1. Oktober kam es zum Prozess, der allein von der Gestapo, aber nicht von strafrechtlichen Organen geführt wurde. Und das komplett auf Deutsch. Der damals 51-jährige Angeklagte trug eine Erklärung vor, eine verstümmelte Verteidigungsrede.
Die Aussagen, die Iljasch in schriftlicher Form oder während der Gerichtsverhandlung erlaubt waren und später aufgezeichnet wurden, wurden äußerst sorgfältig geprüft und, ich würde sagen, auch sorgfältig redigiert. Das bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch auf die Form. Denn es gab ein ausgeprägtes Interesse, dass er seine Schuld zugab und zeigte, dass jeder hart bestraft wird, der sich gegen Deutschland wendet. Und auf der anderen Seite, damit es so aussah, dass er nicht an der Spitze einer Widerstandsorganisation gestanden habe. Dass es also das persönliche Versagen einer Person war, die sich gegenüber dem Reich schuldig gemacht hat.
So Historiker Stechlik. Von der öffentlichen Erklärung des damals bereits ehemaligen Ministerpräsidenten gibt es mehrere Versionen, die sich in Details, in bestimmten Formulierungen unterscheiden. Die Aufnahme, die sich im Archiv des tschechischen Rundfunks befindet, enthält 2 fast identische Versionen in deutscher und tschechischer Sprache. Der Radiotechniker im Archiv, Miroslav Turek, hat die Aufnahme gefunden. Sie ist auf einer Platte aus Schellack mit einem Kern aus Zink, was auf eine Entstehung nach 1938 schließen lasse, so Turek. Er erläutert.
Zudem sind auf der Folie 3 Rillen, das ist wie heute 3 Tracks auf einer CD. Und auf dem einen Track, der die Erklärung von Iljasch auf Tschechisch enthält, weisen auf der ganzen Platte mehrere Pfeile hin, damit der Techniker nicht etwa die Tracks verwechselt und etwas anderes sendet. Das sehe ich persönlich als Beweis, dass die Platte wirklich in der Rundfunkpraxis verwendet und gesendet wurde.
Allerdings existiert im Rundfunk kein Sendenachweis für die Erklärung von General Iljasch im Oktober 1941. Die Ansprache in der deutschen Version ist keine 5 Minuten lang und war schwerlich für den Äther bestimmt. Sie enthält unter anderem ein wohl erzwungenes Schuldbekenntnis von Iljasch.
Ich habe mich stets als nationalbewusster Tscheche gefühlt und als solcher sogar Handlungen gedeckt, die mit meiner persönlichen politischen Überzeugung nicht übereinstimmen. Ich hoffte jedoch, dass auch diese Landsleute nach dem Weg zur loyalen Zusammenarbeit mit den Deutschen finden dürfen und konnte es nicht über mein Herz bringen, diese Landsleute und ihre wahnwitzigen Pläne dem deutschen Stern zu melden. Ich weiß, dass ich hierdurch gegen die Gesetze und die mir obliegenden Pflichten verstoßen habe und auch als Ministerpräsident dafür einstehen muss, dass während meiner Amtsführung sich Dinge ereignet haben, die meiner wahren politischen Überzeugung nicht entsprechen und die ich nicht tatkräftig genug zu verhindern verstanden habe. Ich bringe dieses Opfer aber gern für mein Volk, wenn es ihm als letzte Warnung zur Besinnung dient und es doch noch den Weg zur ehrlichen und aufrichtigen Zusammenarbeit mit dem deutschen Volke finden lässt.
Das Opfer, das Elias für sein Volk bringt, kann man im Übrigen auch in einem konkreten Kontext verstehen. Angeblich hat Karl Hermann Frank gedroht, er lasse 20.000 Tschechen umbringen, wenn Elias die Erklärung nicht abgibt. Auf das Urteil hatte dies alles keinen Einfluss. Es stand schon im Vorhinein fest, die Todesstrafe. Doch Hitler selbst wohl ließ die Vollstreckung der Strafe aussetzen. Gefangen gehalten wurde Alois Elias während dieser Zeit im berüchtigten Prager Gefängnis Pankraz. Doch das erfolgreiche Attentat auf Heydrich durch tschechische Fallschirmjäger wurde dem ehemaligen Ministerpräsidenten zum Verhängnis. In seiner Folge wurde General Alois Elias am 19. Juni 1942 auf dem Richtplatz in Prag-Kobylisi erschossen.
Sie hörten eine Wiederholung der Sendung über General Alois Elias. Zum ersten Mal wurde dieses Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Till Janzer am 23. Oktober 2010 gesendet. Und damit ist unser Programm am Ende angelangt. Markéta Kachlíková dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme v češtině.